Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen. Ich sage recht herzlich willkommen, Daniel Kagel. Lieber Daniel, ich finde, dass der Podcast in den letzten Monaten etwas abgebaut hat. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber ich finde, inhaltlich war da auf jeden Fall ein bisschen was wir besser machen können. Was ich gerade probiert habe, war das Harvard-Konzept anzuwenden, unser heutiges Thema. Ich sehe den Schock in deinen Augen. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo Daniel.
Hallo Nils, ich grüße dich.
Wir wollen heute über das Harvard-Konzept sprechen. Besagt ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hart in der Sache, weich zu Menschen. Das ist das, was ich gerade probiert habe am Anfang. Ich kann dich beruhigen. Es war natürlich jetzt ein erfundenes Beispiel. Der Podcast ist Weltklasse und es gibt keinen besseren. Wie habe ich es angewendet?
Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Führungskräftetrainer wäre, was ich zum Teil ja auch bin, kann ich sagen, du hast zumindest die Feedback-Regeln eingehalten, du hast in der Ich-Person kommuniziert und hast das sehr, sehr wertschätzend transportiert. Aber darum geht's im Harvard-Konzept natürlich nicht, obgleich das Motto ähnlich ist, wie du es eben gesagt hast, verhandle hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Und das werden wir uns heute angucken.
Dann fangen wir ganz vorne an. Wer hat das denn erfunden? Warum heißt das Harvard-Konzept? Hol uns da mal kurz ab.
Gut, interessant, dass du mir so eine Frage am Anfang stellst, was für unsere Hörer unter Garantie nicht sehr interessant ist, aber ich erzähle es trotzdem. Das Harvard-Konzept ist von Urey, Patton und Fisher. Das Buch kann jeder nachlesen, gibt es übrigens auch als Hörbuch und ist die Bibel im Bereich der Verhandlungstechnik, also das Gesamtwerk oder das Basiswerk für Verhandlungstheoretiker und auch Praktiker. Es wurde schon in den 70er, frühen 80er Jahren geschrieben und stammt tatsächlich, in dem Fall wirklich tatsächlich, aus der Harvard-Schmiede. Das heißt, das sind alles Menschen, die in Harvard gearbeitet haben, Professoren zum Teil. Und dort gibt es auch das Harvard Negotiation Institute. Und dort wird eben schon seit vielen, vielen Jahren geforscht und Grundlagenforschung betrieben zum Thema Verhandlung.
Und ich weiß, dass das etwas ist, das Harvard-Konzept, was dich triggert ist zu negativ, also was dich immer wieder begleitet. Ich weiß nämlich noch, kannst dich erinnern, als wir überlegt haben, wie wir diesen Podcast nennen, weiß ich, dass das mal von dir in den Raum geworfen wurde. Hart in der Sache, weich zum Menschen. Ich meine, du hattest mal darüber diskutiert, den Podcast so zu nennen. Natürlich völliger Quatsch. Also inhaltlich von dir natürlich Weltklasse vorgetragen. Ich versuche es jetzt immer anzuwenden. Also das ist dir schon sehr wichtig, dieses Harvard-Konzept. Ja. Erklär mal ganz kurz, warum das so ist.
Ja, weil das Hart in der Sache, schau, wir unterscheiden ja zwischen harten und weichen Verhandlern. Und ich glaube, jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, wenn wir jetzt mal die Frage stellen, bist du ein harter Verhandler oder ein weicher Verhandler? Ich frage dich mal, bist du ein harter oder ein weicher Verhandler? Was würdest du sagen?
Ich bin eher ein harter, würde ich sagen.
Ja, dann ist meine nächste Frage, ja, was heißt denn überhaupt hart? Du scheinst ja offensichtlich eine sehr, sehr dezidierte, genaue Idee davon zu haben, was ein harter Verhandler ist. Dann erzähl mir doch bitte mal, was du unter einem harten Verhandler verstehst.
Was ich darunter verstehe oder warum ich mich als harter Verhandler...
Nein, was du darunter verstehst, weil das beantwortet ja auch die Frage, warum du dich oder dass du dich so siehst.
Ja, ein harter Verhandler ist in meiner Sichtweise in der Lage, ja, eine Pause, Uneinigkeit auszuhalten. Also man einigt sich nicht und dann gibt es ja oft so diese Momente, wir kommen mal ein bisschen irgendwie, gehen einen Schritt auf die andere Person zu und hart ist dann derjenige oder diejenige, der sagt, nee, dann gibt es ja halt eben keinen Deal, dann gehe ich jetzt, tschüss. Das hat für mich was mit Härte zu tun, dann ja auch so Gesprächsführung, also wer leitet, wer führt, wer macht die Ansagen sozusagen. Das hat was für mich mit hartem Verhandeln zu tun.
Ja, also was du machst, du antwortest genau oder ziemlich ähnlich wie viele meiner Teilnehmer, denn du hast eine nebulöse Ahnung, so ein Bauchgefühl, was ein harter und ein weicher Verhandler, Verhandlerin ist. Die Literatur und in der Verhandlungstheorie gibt es hier eine sehr, sehr klare Trennlinie und die braucht es eben auch. Wir unterscheiden in der Verhandlung zwischen Fokus, Interesse am Ergebnis und Fokus, Interesse an der Beziehung. Und wenn du das mal ins Verhältnis zueinander setzt, dann wird ja relativ schnell klar, dass die harten Verhandler, die sogenannten wettbewerbsorientierten Verhandler, eben diejenigen sind, die eher wenig Interesse an der Beziehung haben und maximales Interesse am Ergebnis. Und dass eben die eher weicheren Verhandler eine sehr starke Interesse, sehr starken Fokus auf der Beziehung haben, aber weniger am Ergebnis. Und beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Der wettbewerbsorientierte Verhandler, den kannst du eben auch gut einsetzen bei Einmalverhandlungen. Warum? Weil es kann eben auch sein, dass der eben nicht so sehr beziehungsorientiert ist und dann eben auch mal verbrannte Erde hinterlässt, aber ein gutes Ergebnis erzielt hat. Wohingegen beziehungsorientierte Verhandler, also eher anpassungsorientierte Verhandler, so nennen wir das, die weichen Verhandler, eben gut einsetzbar sind in wiederkehrenden Verhandlungen. Aber, und das muss man eben wissen, das meist zu Lasten des eigenen Gewinns, des eigenen Vorteils. Und das sollten wir wissen, wenn wir über solche Verhandlungsformen, Stile reden.
So, jetzt komme ich. Das ist jetzt ein, jetzt habe ich vor lauter Aufregung Kugelschreiber fallen gelassen, weil jetzt ist ja der Weg nicht mehr weit zu sagen, dass die perfekte Kombination aus den beiden ist hart in der Sache, weich zum Menschen.
Ganz genau. Ganz genau. Sehr gut. Nils. Sehr gut. Sehr gut. Ich wusste, du bist schon immer ein heller Kopf. Genau so ist es. Ja, das ist eben genau die Mischung. Und jetzt kommt eben noch ein Problem, wenn wir jetzt, und jetzt frage ich wieder unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sich jetzt die Hörer mal fragen, okay, was bist du denn? Und dann glaube ich, werden die meisten Hörerinnen und Hörer sagen, naja, eigentlich bin ich das ja. Eigentlich bin ich ja hart in der Sache, aber ich bin weich zum Menschen. Das ist wieder so diese eierlegende Wollmilchsau. Und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, mit vielen, vielen, vielen Teilnehmenden, die ich habe, nein, die meisten sind es nicht. Die meisten sind entweder hart in der Sache und hart zum Menschen oder weich in der Sache, die sind aber auch weich zum Menschen. Also beides, oder weich zum Menschen sind aber auch hart, sind aber auch weich in der Sache. Also worauf will ich hinaus? Ich glaube, dass einfach viele sich selber nicht gut genug einschätzen und von sich selber glauben, dass sie genau der Top-Verhandler sind. Klar, sonst würden sie so nicht verhandeln, aber die meisten sind so nicht. Und ich muss bei allem Respekt auch von mir sagen, ich habe jahrelang geglaubt, dass ich auch so bin. Ich bin sehr wettbewerbsorientierter Verhandler. Ich bin also sehr fokussiert auf das Ergebnis. Und ich habe schon so manchen Deal verloren, weil ich eben nicht weich zum Menschen bin. Das habe ich mir die letzten 3-4 Jahre ganz bewusst antrainiert, dass ich immer wieder versuche und auch das durchsetze, dass ich weich zum Menschen bin und hier immer ganz bewusst auch emotional, empathisch reagiere.
Oh, das ist natürlich ein schönes Ziel, wo wir uns versuchen müssen, langsam hinzuarbeiten, wie man da hinkommt, was man dafür benötigt, ne, wie das Harvard-Konzept in der Anwendung dann nachher aussieht. Rein Interesse halber, gibt es das auch nochmal andersrum? Also das hört sich erstmal wahrscheinlich schlecht an, aber hart zum Menschen, weich in der Sache, gibt es auch diese Verhandler?
Nee, also ja, die gibt es. Ja, also ich weiß nicht, ob es die gibt. Ich glaube, die gibt es. Das mag so vorkommen, aber das ist jetzt nicht das Harvard-Konzept, worüber wir heute sprechen. Ich überlege gerade, hart zum Menschen und weich in der Sache.
Ja, nicht so gut, ne? Ja, also du Idiot, ich mach, was du willst.
Ja, also die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich auch nicht, ob ich so jemandem mal begegnet bin.
Ja. Wäre auf jeden Fall schlecht. Okay, also es beginnt im Grunde ja mit einer Selbsteinschätzung. Wer bin ich in meiner Verhandlerrolle?
Genau, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also erstmal die klare Sicht auf dich selber. Wie bist du überhaupt drauf? Was bist du für ein Verhandler? Das ist aber nur ein Teil des Harvard-Konzepts. Das Harvard-Konzept besteht im Kern ja aus 4 Säulen. Jetzt erwarte ich, dass du mich fragst, oh, erzähl mal, Daniel.
Ja, ich habe gerade, hättest du eine Sekunde gewartet, wärst du weich zu deinem Gesprächspartner gewesen, hättest du das gehört.
Ja, genau. Also, ich glaube, das ist das, was unsere Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Was sind die Kern 4 Säulen? Und das ist das, woraus wir viel, viel rausziehen können für die Verhandlung. Die 4 Säulen im Harvard-Konzept. Die erste Säule, ich benenne sie nur mal, die erste Säule ist Mensch und Sache trennen. Die zweite Säule ist Interessen verhandeln, nicht Position. Die dritte Säule ist kreative Optionen erarbeiten. Und die vierte Säule ist objektive Kriterien herbeiführen. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber du wirst sehen, dass hinter jeder der vier Säulen ein aus meiner Sicht unfassbar wichtiges Konzept steht, was wichtig ist für die Verhandlung und was du auch so 1:1 umsetzen kannst, wenn du es denn weißt.
Fangen wir an. Erste Säule.
Fangen wir an. Ich möchte dich was fragen. Hast du schon mal, du hast bestimmt schon mal Tennisspiel geguckt, so Nadal gegen Djokovic.
Ja.
Ja? Habe ich. So, und jetzt stell dir mal vor, der Nadal macht einen ganz fiesen Aufschlag, ja, so dass der Djokovic den überhaupt nicht bekommen kann. Also so ein Turbo-Ass, ne? Ich bin jetzt kein Tennis-Crack, aber ich kenne das so ein bisschen, ja. So, jetzt frage ich dich, wie oft hast du schon mal gesehen, dass ein Djokovic ans Netz geht und dem Nadal sagt, pass mal auf, wenn du weiter so fies spielst, ne, und so harte Aufschläge machst, da höre ich ja auf, da habe ich keine Lust mehr mit dir zu spielen.
Noch nie.
Noch nie. Genau. Ja? Nicht? Oder wenn der SC Freiburg wieder so irgendeine Freistoßfinte erfindet über 6 Ecken, 5 lange Bälle und dann geht das Ding per Kopf rein. Hast du jemals erlebt, dass ein Torwart sich dann beschwert und sagt, hör mal, das war aber ein gemeiner Strafstoß, gemeiner Freistoß. Der war ja richtig fies.
Nee.
Nee. So, warum ist das so? Warum ist das so? Warum regen sich Menschen im Sport nicht auf, wenn das Gegenüber besonders fies, hart angreift? Was weiß der Gegner im Sport von seinem Gegner? Was weiß er von dem?
Ja, das gehört zum Spiel.
Genau. Das ist genau das, was du sagst. Das gehört zum Spiel. Du wirst alles in deiner Macht Stehende versuchen, um mich fertig zu machen. Um gegen mich zu bestehen, klingt etwas schöner. So, und im Sport wissen wir das. Da wird mit Psychologie gearbeitet, da wird mit Tricks gearbeitet, da meckert keiner. Ne? Es sei denn, man fault irgendwann, dann wird es halt unfair. Aber ganz, ganz viel ist erlaubt. Auch mal auf Zeit spielen, auch mal ein bisschen piesacken, ärgern. Das ist völlig okay und das ist erlaubt. Aber ich sag meinen Vertrieblern immer, du regst dich auf, nur weil du mal 5 Minuten oder 10 Minuten warten musst, weil dich der Einkäufer warten lässt. Du regst dich auf, weil er deinen Namen falsch ausspricht. Du regst dich auf, weil du keinen Kaffee angeboten bekommst. Mein Gott, das ist ein Spiel. Und genau darum geht's. Es gehört zum Spiel. Worauf will ich hinaus? Es ist eben wichtig, dass wir in der Verhandlung Mensch und Sache trennen. Und ganz oft kriege ich Menschen mit, die sagen, ja, das kann ich. Ja, logisch. Ich bin auch rational. Das mache ich. Und ich sage dir was, die wenigsten können es. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel und ich habe das schon mal angeteasert hier bei uns im Podcast. Nehmen wir mal an, Nils, eine dritte Person hätte uns beiden 10 Euro gegeben. Mit der Prämisse, diese 10 Euro durch Verhandeln aufzuteilen zwischen uns beiden. Und jetzt bin ich der Erste, der dir ein Angebot machen darf und ich sage zu dir, pass auf, du bekommst 50 Cent, ich bekomme 9,50 Euro. So, was glaubst du, wie reagieren die meisten der Teilnehmenden? Die meisten in dieser Studie, in dieser Simulation akzeptieren das nicht und sagen, nein, das mache ich nicht mit. Ich finde das so unfair, dass du 9,50 Euro bekommst und ich nur 50 Cent, also lassen wir es lieber sein, also geht das Geld wieder zurück. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Der Dritte sagt, wenn wir uns nicht einigen können, dann geht das Geld wieder zurück an den jeweiligen Dritten. Und das ist ja perfide. Warum ist das so? Weil Menschen Mensch und Sache nicht trennen können. Weil sie einfach nicht sehen, ich habe lieber 50 Cent, als ich gar nichts habe. Die meisten sagen, lieber habe ich gar nichts, bevor du 9,50 Euro bekommst. Warum? Weil Unfairness so ein tiefsitzendes Thema ist für uns. Sobald ich etwas als unfair empfinde, verzichte ich lieber drauf. Mensch und Sache zu trennen, ist für ganz, ganz viele Menschen, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, ein Riesenproblem. Was hat Ludwig der 14. gemacht mit Überbringern schlechter Nachrichten? Kopf ab. Ja. Genau so ist es. Kopf ab. Warum? Weil er Probleme hatte, Mensch und Sache zu trennen. Die meisten Menschen haben das und glauben aber, dass sie sehr rational sind. Und dieses rationale Verhalten, wenn es denn wirklich rational ist, genau das brauchen wir in der Verhandlung. Genau darum geht es, sich eben nicht von Animositäten, von emotionalen Nicklichkeiten aus der Bahn werfen zu lassen. Wenn deine Emotion anfängt zu steigen, hört das Denken auf. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Sobald deine Emotionen hochkochen, hörst du auf zu denken. Ja, rational zu denken. Und das brauchen wir in der Verhandlung.
Heißt, ich sag mal so, Sätze, ja, auf die man dann achten sollte, wären sowas wie, wenn der den Mund aufmacht, dann.
Genau.
So, da weißt du schon, okay, da ist jemand, der voreingenommen ist ein bisschen. Der
ja, natürlich.
Und Sachen natürlich nicht trennen kann. Ja.
Und weißt du, was ich immer wieder, das ist jetzt Daniel Kagels kleine Welt, was ich immer wieder erlebe in diesem Beispiel mit diesen 10 Euro und 9,50 Euro. Weißt du, wann das Thema exponentiell schlimmer wird? Also wenn die Leute auf gar keinen Fall mir die 9,50 Euro gönnen, wenn ich dabei noch arrogant bin. Wenn ich noch sage, nee, ich habe keinen Bock mit dir zu verhandeln, nimm die 50 Cent oder lass es bleiben, ich will 9,50 Euro, ist mir scheißegal. Je arroganter ich werde, desto mehr tritt die Situation ein, dass keiner meiner Teilnehmer die 50 Cent akzeptieren wird. Wenn ich
mich würde super interessieren, wo da die Grenze ist.
Ja, ja, ich glaube, die Grenze kann relativ klein liegen, wenn ich denn, wenn ich, stell dir vor, ich würde bittstellerisch daherkommen. Stell dir vor, ich würde sagen, Nils, ich weiß, das ist jetzt echt unfair, was ich dir anbiete, aber ich brauche das Geld unbedingt. Kannst du mir 9,50 Euro lassen? Ich weiß, ich schuld dir was. Ich glaube, dann sind schon mehr Menschen geneigt, mir die 9,50 Euro zu geben. Aber wenn du dann arrogant daherkommst, und das zeigt eben wieder, wie emotional wir sind. Wir sind allesamt hochgradig emotional. Also ich verallgemeine jetzt wieder. Die meisten von uns sind es. Und da sagt das Harvard-Konzept eben ganz klar, Achtung, Vorsicht, sieh zu, dass du rational bleibst, dass du professionell bleibst und dich nicht von deinen Emotionen beeinflussen lässt. Und das ist halt schwer für viele.
Jetzt hast du das Thema ja seit vielen, vielen Jahren beruflich täglich auf der Agenda. Wir haben eingangs schon gesagt, das ist für dich fast ein Leitmotiv, das Harvard-Konzept, würde ich mal behaupten. Bist du an dem Punkt, dass du noch darüber nachdenken musst, dass du es direkt auf Autopilot hast? Oder denkst, ja, sagst du dir jedes Mal, Daniel, denk dran, Harvard-Konzept, ja, Mensch und Sache trennen, los geht's. Oder hast du das Autopilot?
Also ich kann dir das sagen, ich glaube, dass das bei mir sehr, sehr häufig im Autopilot funktioniert, aber ich möchte dir von einem Beispiel geben, was gerade mal 4 Stunden her ist. Ich habe vor 4 Stunden mit einem Hotel gesprochen, wo ich ein offenes Training hatte und die mir zu viel Personen berechnet haben. Warum? Weil ich den Fehler gemacht habe, vor einem halben Jahr, als ich das gebucht habe, habe ich eine gewisse Anzahl an Personen angekündigt und es waren dann 2 weniger. So, die haben die aber trotzdem abgerechnet und deswegen habe ich heute angerufen und die Dame war schon sehr, sehr unverschämt, ja, so am Telefon. Und das triggert mich dann natürlich schon. Und ich musste mir dann wieder klar machen, Junge, bleib cool, sei weich zum Menschen. Das habe ich also gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn Sie da gucken könnten. Ich wäre Ihnen dankbar. Alles in mir hat gesagt, du blöde Kuh, ja. Was ist denn das für ein Service? Ich schreibe ruckzuck eine schlechte Bewertung für dich auf Google, ja? Jetzt sieh zu, dass du deine Chefin fragst und sieh zu, dass du mir die 2 Personen weniger nicht berechnest. Also ich bin schon affin, da hochzugehen. Das siehst du bei mir im Straßenverkehr, da schaffe ich es nach wie vor sehr, sehr selten, ruhig zu bleiben, leider Gottes. Aber hier habe ich mich so weit unter Kontrolle, dass ich genau weiß auf der Metaebene, dass ich mich beobachte und weiß, was ich machen kann und was nicht.
Würdest du denn sagen, aus der Erfahrung heraus ist das so wahrscheinlich die größte Hürde beim Harvard-Konzept, direkt die erste Säule sozusagen nicht umzureißen, die erste Hürde umzureißen?
Nils, ich finde das immer wieder spannend. Du fragst mich ganz häufig immer, ist das das Mittel? Ist das der wichtigste Punkt? Ist das das größte Thema, woran du arbeiten kannst? Und da sage ich dir fast immer die gleiche Antwort. Nein, es ist nicht das größte Thema, aber es ist eines der größten Themen. Weil Verhandeln ist nie ein großer Kreis, den du drehst und dann funktioniert es. Verhandeln sind immer kleinere Kreise. Das verstehen viele nicht. Genauso wie Vertrieb, genauso wie Einkauf. Es gibt nicht dieses eine große Ding, was du drückst und dann bist du erfolgreich. Vielmehr sind es kleine Kreise, die du drehst, kleine Knöpfe, die du drückst. Je mehr du davon drückst, desto erfolgreicher wirst du. Zugegebenermaßen, das Thema, was wir jetzt gerade besprechen, Mensch und Sache drin, ist ein mittelgroßer Knopf, aber es ist nicht der größte Knopf oder der wichtigste Knopf. Ganz.
Ja, weißt du was? Ja. Weißt du, was die Sache ist? Die Sache ist ja die, also der Mensch und ich ja auch tendieren ja zu Anleitung. Ich will ja eine Anleitung haben. Das ist ja das, was ich im Grunde will. Ne? Dass du mir sagst, pass auf, du bist jetzt eine Katastrophe im Verhandeln. Hier sind jetzt 11 Schritte, die musst du genauso ablaufen. Dann machst du überall einen Haken dran und dann bist du Weltklasse und verlierst nie wieder eine Verhandlung. Das ist ja im Grunde das, was ich suche. Ja. Und ich werde irgendwann merken, Folge 750 von Verhandlungssache, dass es wahrscheinlich das nicht ist, dass es das nicht gibt, was ein bisschen schade ist, weil es ja ein Skill ist, den ich gerne mir in meinen Werkzeugkoffer legen würde. Aber ich werde, glaube ich, nie das Gefühl haben, das merke ich jetzt an dieser Stelle so langsam, dass ich diesen Skill wirklich immer, also dass ich den habe, dass ich den besitze. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil es nicht diese Vollendung gibt, sondern wir werden irgendwann, werde ich sagen, Daniel, auch das kann ich jetzt. Ich kann auch das Harvard-Konzept und ich kann das und das und das und das. Und dann kommst du und sagst, ja, so, jetzt fangen wir mal an. Jetzt reden wir mal über da und darüber. Ja. Das heißt, ist ein kurzer Exkurs hier, ein kurzer emotionaler Ausbruch meinerseits, eine Erkenntnis Heurika. Ich werde das, glaube ich, nie haben, oder? Du wirst mir nie so ein Zertifikat geben, auf dem steht, du kannst jetzt verhandeln.
Ja, das ist genau das ja, was viele Menschen wollen. Deswegen fallen ja viele auch auf Marketing-Themen rein. In 6 Schritten schlank, in 12 Schritten zur intelligenten Superpower. Das ist ja genau das, was viele Menschen wollen und was eben so einfach nicht geht. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Willst du Golfprofi werden, dann bist du nie zu Ende. Selbst Tiger Woods muss jeden Tag trainieren und muss seinen Abschlag korrigieren und sein Putten ändern. Willst du aber einfach auch nur ein bisschen Golf lernen, dann kann ich dir sagen, pass auf, das Harvard-Konzept ist genau das Richtige. Im Grunde, wenn du ein bisschen verhandeln willst, dann reicht heute die Folge. Wenn du aber besser werden willst, jeden Tag ein bisschen besser, dann bedeutet das jeden Tag ein bisschen mehr an dir arbeiten, jeden Tag ein bisschen besser verhandeln lernen. Das hängt also von deinem Ziel ab. Aber eins kann ich dir auch sagen. Die meisten Menschen, die sagen, oh, ich will einfach lernen, wie es geht, jetzt kriegen sie die 4 Schritte vom Harvard-Konzept, die ändern gar nichts. Die wissen dann zwar die 4 Schritte, aber was braucht's denn zur Verbesserung? Zur Verbesserung braucht's eben wieder einen Impuls und noch einen Impuls und noch einen Podcast, noch ein Buch, noch mal eine Verhandlung, noch mal eine Simulation, noch mal ein Training, noch mal ein Coaching. Das bedeutet doch Veränderung. Die meisten Menschen wollen in 5 Schritten schlank werden, in 6 Schritten richtig verhandeln und merken dabei gar nicht, dass der Prozess der Weg ist und nicht einfach nur diese 4 Schritte, die sie sich in einer Viertelstunde reinhauen oder noch schlimmer per Blinkist in 5 Minuten reinziehen.
Ja, schön gesagt, hast du recht. Erinnert mich an einen Autor, den wir beide, glaube ich, mögen, Naval Ravikant,
genau.
Genau, der ja, ich glaube, mit Roger Federer das Beispiel bringt in einem seiner Tweetstorms, dem er gesagt hat, Roger Federer kann dir 1:1 aufschreiben, wie seine Karriere gelaufen ist. Jedes Training, jeden einzelne Minute, wie er es gemacht hat. Und du würdest trotzdem nicht Roger Federer werden, nicht ansatzweise. Genau. Du würdest wahrscheinlich nicht mal in die Top 1000 der Weltrangliste kommen, genau. Weil es halt sein Weg ist und deiner, meiner, unserer einfach anders aussehen wird.
Genau so ist es, ja.
Okay, heißt, ich muss dann doch die Ochsentour machen. Heißt, ich brauche auch noch die zweite Säule, bitte.
Kriegst du. Also die zweite Säule ist für mich fast noch wichtiger als die erste Säule. Ich möchte eine einfache Frage stellen und ich weiß ja von dir, dass du sehr fußballbegeistert bist, kannst du mir sagen, wer gesagt hat, Thiago oder nichts?
Ja, Pep Guardiola.
Sehr gut. Ah, ich sehe, du kennst dich aus. Genau, es ist Pep Guardiola. Und ich möchte dich fragen, handelt es sich bei dieser Aussage um ein Interesse, was er bekundet, oder um eine Position, die er kommuniziert?
Das ist eine Position.
Genau. Es ist eine Position. Eine Position ist ein nach außen artikulierter, limitierter Standpunkt. Und jetzt frage ich dich, wie einfach ist es, eine Position zu verhandeln, und wie einfach ist es, ein Interesse zu verhandeln? Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Wenn ich sage, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier, dann handelt es sich um eine Position. Und was Gerhard Schröder mit dieser Aussage damals wollte, er wollte klar machen, dass er etwas braucht, ansonsten hört er auf. Das heißt, Verhandlungsspielraum gleich null. Hätte er gesagt, ich hätte gern ein kühles Kaltgetränk, dann wäre Verhandlungsspielraum da gewesen. Sprich, wenn er Interesse kommuniziert hätte, wenn Pep Guardiola bei Thiago oder nichts ein Interesse beurkundet hätte, dann hätte er gesagt, ich brauche einen starken Mittelfeldspieler auf der 6 oder auf der 10, ich weiß es nicht, ich bin Fußball nicht so bewandert, dann wäre das anders ausgegangen. Was heißt das jetzt für unsere Verhandlungstechnik? In der Verhandlungstechnik geht es immer darum, dass wir Interessen verhandeln und nicht Position, weil eine Position schlichtweg nicht verhandelbar ist. Eine Position, 10% oder du bist draußen, ist nicht verhandelbar. Aber die Position, das Interesse dahinter, ich will Geld sparen, ich will insgesamt ein besseres Ergebnis erzielen, das lässt sich durchaus verhandeln, weil wir jetzt eben rechts und links verhandeln können. Und das, sage ich meinen Teilnehmenden, auch immer, ist der Unterschied zwischen Verhandeln und Feilschen. Feilschen passiert eben nur allzu oft, wenn du 100 sagst und ich 90, dann treffen wir uns bei 95, das ist kein Win-Win, das ist Lose-Lose. Und Verhandeln ist, dass beide Parteien ihr wechselseitig optimales Ergebnis bekommen.
Jetzt, also ich möchte mal zu diesem Guardiola-Beispiel zurückkehren, weil das Gleiche gibt es auch bei Jürgen Klopp übrigens, Van Dijk, da hat er genau das Gleiche gesagt, Van Dijk oder nichts oder niemand, und hat dann sogar ein halbes Jahr keinen Innenverteidiger verpflichtet, um dann ein halbes Jahr später Virgil van Dijk zu verpflichten. Und aus diesen beiden Beispielen würde ich jetzt aber mal sagen, das hat ja funktioniert. Also auch wenn du sagst, die haben ja eine Position, dann hat es ja funktioniert. Also hätte jetzt, also dann hat es ja Sinn gemacht, aus der Situation heraus eine Position zu haben und kein Interesse, oder?
Ja, ja. Ich habe ja damals auch gesagt, Katrin oder niemanden, ja, als ich heiraten wollte. Ja. das natürlich funktioniert das. Nur es schwächt eben deine Verhandlungsposition, wenn dein Gegenüber weiß, pass auf, ich will nur dich. Stell dir vor, du hast ein Gut und ich sag dir ins Gesicht, pass auf, ich will nur das, sonst will ich gar nichts. Ja, hallo. Da kannst du aufrufen, was immer du willst dafür, weil du weißt, dass ich das unbedingt will. Das schwächt natürlich unfassbar deine Position. Anders ist das, wenn du zum Beispiel Produkte hast oder Dienstleister oder Fußballer, die einen Marktwert haben, wo du nicht verhandeln musst. Aber auch hier, glaube ich, gerade bei Fußballern ist natürlich Verhandlung an der Tagesordnung. Ich hätte das so nicht kommuniziert. Das schwächt meine Verhandlungsposition.
Ja, wobei ich glaube, man muss natürlich dazu sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, hast du ja nochmal eine Ebene dazwischen. Weißt du, wie ich meine? Also es schwächt ja im Grunde den Manager. Wenn der Trainer zum Manager sagt, Thiago oder nichts, hat er ja nichts groß zu verlieren, ne? Außer dass er vielleicht gar keinen Spieler dann bekommt. Aber der Manager, der hat das Problem.
Ich weiß nicht, ob du mich hörst.
Ja, ich höre dich.
Genau, ja.
Ja. Also der Manager hat in der Verhandlung das Problem dann, ne? Ja.
Genau. Der Manager hatte in der Verhandlung das Problem, weil er durch den Trainer unter Druck gesetzt wurde. Also müssen wir uns zwei Verhandlungen angucken, zwischen Trainer und Manager und zwischen Manager und Spieler. Da gebe ich dir recht, das, was ich eben gesagt habe, hat sich zwischen Manager und Spieler abgespielt. Das, was du jetzt ansprichst, ist zwischen Trainer und Manager. Und jetzt kommt es natürlich auf deine Machtsituation an. Wenn du als Trainer derart gesetzt bist und sagst, ich will diesen einen Spieler und sonst nichts, und du ein entsprechendes Standing hast, dann kannst du dir das erlauben. Das ist wie der Einkäufer. Wenn der Einkäufer in einem Markt, wo es vielleicht um Commodities geht, um standardisierte Handelsware, sagt, pass auf, entweder du gibst mir den Preis oder ich kaufe woanders ein, weil du wirklich die Macht hast, dann kannst du dir das unter Umständen erlauben. Nur du musst wissen, was du mit dieser Aussage anrichtest. Du musst dir halt klar machen, dass deine Verhandlungsposition nicht nur die deines Gegenübers, sondern auch deine eigene geschwächt wird. Weil du beraubst dir oder du beraubst dich sämtlicher Alternativen und anderer Dinge. Du limitierst dich auf diesen einen einzigen Weg. Und das ist kritisch bei Thiago oder nichts. Damit wäre ich immer vorsichtig, weil ich immer der Meinung bin, dass es Alternativen gibt und dass ich links und rechts gucken will. Das kann mal gut gehen, wenn du eine starke Machtposition hast, muss es aber nicht.
Habe ich verstanden. Was ist die dritte Säule? Erzähl das nochmal und was muss ich da genau machen?
Also die dritte Säule geht für mich oder geht einher mit der zweiten Säule im Harvard-Konzept. Es geht im, stell dir so einen Kuchen vor, ja? Haben wir auch schon im Podcast thematisiert, das Thema. Ein Kuchen und da gibt es ein großes Stück in diesem Kuchen und auf diesem Kuchenstück steht ein Eurozeichen. Und darüber wollen wir in der Regel verhandeln oder glauben wir, dass wir darüber verhandeln müssen. Ja? Wir verhandeln jetzt über Preise. Was wir dabei ganz oft vergessen und was ganz oft sträflich vernachlässigt wird, ist die Tatsache, dass der Kuchen nicht nur aus diesem einen, auch wenn es ein großes Stück ist, aber nicht nur aus diesem Euro-Stück besteht. Ein Kuchen besteht noch aus viel, viel mehr Kuchenstücken. Zum Beispiel das Thema Lager, Zahlungsbedingungen. Lieferbedingungen, Konsilager, ich erwähnte es, viele andere Dinge, die da noch mit einer Rolle spielen können. Und wenn wir es schaffen, kreative Optionen in der Verhandlung aufs Tableau zu bringen, dann werden wir erfolgreich sein. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, je mehr wir es schaffen, kreative Optionen aufzuarbeiten, aufzudecken in der Verhandlung, eben nicht nur den Preis, sondern auch noch links und rechts Dinge, desto erfolgreicher wirst du in der Verhandlung. Und jetzt wird es halt problematisch, weil jetzt ganz viele Menschen sagen, ja, bei mir gibt's nichts. Ich verkaufe 12er Mineralgranulat, bei mir gibt's nur das Mineralgranulat und den Preis. Mehr gibt's nicht. Und ich habe Firmen, ich trainiere Firmen, die genau so denken. Und dann stellen wir fest, nach einer halben Stunde, Stunde Arbeit, das ganze Flipchart ist voll mit Ideen, mit kreativen Optionen, die Mitarbeiter, die Verkäufer noch in die Waagschale werfen können, dass der Verhandlungskuchen immer noch größer wird. Ziel ist es hier immer, Dinge zu finden, die dich wenig kosten, aber mir viel bringen, und Dinge zu finden, die mich wenig kosten, aber dir viel bringen.
Nimm mal kurz so zwei, drei, so ganz, also jetzt in diesem Segmenten, wo du sagst, da gibt es also, wirklich eigentlich gar nichts.
Gut, also Klassiker, die jeder kennt und die wahrscheinlich auch oft genutzt werden, ist vielleicht das Thema mal Zahlungsbedingungen. Ne, vielleicht von 30 auf 60 Tage hoch, wenn das die Liquiditätssituation erlaubt. Klassisches Beispiel ist auch Umsatzerhöhung. Dass wir sagen, okay, pass auf, ich gebe dir einen besseren Preis, aber dann erwarte ich, dass du mir im Umsatz entgegenkommst und wir einen größeren Umsatz machen. Das heißt also, meine Rechnung wird eine viel einfachere. Es gibt aber auch andere Dinge. Schau, es gibt sowas wie zum Beispiel Lagerhaltung. Wenn du Fenster belieferst oder Elektro-C-Teile belieferst und dann sagst, pass auf, ich weiß, dass du auf der Baustelle Probleme hast mit Lagerhaltung. Wir lösen das Problem für dich. Wir beliefern dich vielleicht mehrfach. Kostet uns mehr Geld, egal. Dafür kaufst du uns aber die ganze Charge ab zu dem Preis, den wir jetzt besprochen haben. Ja, also dieses Thema Kuchenvergrößerung betrifft Verkauf und Einkauf. Nimm das Thema Gehaltsverhandlung. Ich erlebe immer wieder denselben Fehler, dass Menschen bei der Gehaltsverhandlung nur ihr Gehalt verhandeln wollen. Das ist für mich sträflich und amateurhaft. Ein professioneller Verhandler, eine professionelle Verhandlerin geht hin und sagt, ich möchte mein Gehalt verhandeln. Wenn sie feststellt, sie kommt mit ihren Zielen nicht durch oder der Chef, die Chefin mauert, dann kann derjenige eben hingehen und sagen, gut, wenn am Gehalt nichts geht, wie sieht's denn dann mit Fringe Benefits aus? Wie sieht's denn aus mit Firmenwagen, mit firmenwirksamen Leistungen, mit anderen Zusatzleistungen, mit Urlaubstagen, mit Homeoffice, mit Eckbüro, Firmenwagen, was es alles gibt, Tankkarten. Da kann ich dir 16 unterschiedliche Kuchenstücke geben, die weg vom Gehalt sind, aber trotzdem ein unfassbar starker Benefit für beide sein kann. Für Gehalt, also für den Gehaltsempfänger und für den Gehaltsgeber. Aber darüber denken die meisten nicht nach, wenn sie sich vorbereiten. Die meisten denken nur darüber nach, ich will 500 Euro mehr Gehalt haben, ja, sonst gehe ich hier weg, sonst kündige ich. Und das zeichnet für mich immer Amateurverhandler aus.
Ist dann auch wieder eine Position und kein Interesse, richtig?
Genau, das ist eine Position und kein Interesse. Deswegen geht der Punkt 2 und 3 beim Harvard-Konzept einher, weil wir eben immer gucken müssen, dass wir Ideen, dass wir Interessen kommunizieren, Interessen erarbeiten und daraus ableiten, welche Kuchenstücke, welche anderen kreativen Optionen haben wir zur Auswahl. Und genau diese Kreativität, genau die fehlt uns, weil wir zwei Fehlannahmen von Verhandlungen haben. Die erste Fehlannahme ist, dass es nur einen geben kann, nur einen Gewinner geben kann, dieses Highlander-Prinzip, es nur einen Gewinner geben kann in jeder Verhandlung. Und die zweite Fehlannahme ist zu glauben, dass die Ressourcen, über die wir verhandeln, eben begrenzt sind. Und das ist Gott sei Dank nicht so. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo wir Mehrwerte schaffen können und wo es nicht darum geht, nur einen Kuchen, der bereits existiert, aufzuteilen ist, sondern wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo wir Mehrwerte schaffen können. Aber dafür braucht es eben Kreativität und Ideenreichtum. Und genau deswegen gibt es die dritte Säule im Harvard-Konzept, nämlich kreative Optionen entwickeln in der Verhandlung.
Weißt du, was wir jetzt mal machen könnten, Daniel? Was richtig die Wut bei dem einen oder anderen erzeugen wird. Ist eine gute Idee, auf jeden Fall das jetzt zu machen. Ja. Wir machen jetzt mal einen Cliffhanger. Was hältst du denn davon?
Ja, finde ich gut.
Die vierte Säule nehmen wir in die nächste Folge mit rein. Weil wir haben da noch so viele Themen, was ich gerne besprechen würde mit dir zum Thema Harvard-Konzept. Aber mit Blick auf die Uhr, wir machen hier den Gottschalk jetzt, mit Blick auf die Uhr ist das so schwer. Was hältst du denn davon? Sollen wir das einfach mal machen?
Das machen wir einfach so, damit wir die Leute bei der Stange halten. Wir müssen jetzt aber anteasern. Irgendwie müssen wir jetzt anteasern.
Ja, irgendjemand stirbt.
Ja, also, und zwar, nein. Es wird in der nächsten Folge, wenn wir über objektive Kriterien gehen, über einen Mann gehen, den 98% unserer Hörerinnen und Hörer sehr, sehr wahrscheinlich nicht leiden können. Ich halte sehr viel von diesem Menschen. Ich halte ihn für einen hervorragenden Verhandlungsstrategen. Vielleicht habe ich das schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber dieser Mann, er kommt aus den USA. Mehr möchte ich nicht sagen, aber die meisten Menschen mögen ihn nicht.
Hat er was mit einer Trompete zu tun? Wo findest du ihn gut? Was? In welchem Bereich findest
du ihn? Als Verhandlungsstrategen.
Ah, okay.
Ich merke schon, du gehörst zu den 98%.
Ja, nee, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf und sag bis hierhin vielen lieben Dank. Es war wieder sehr lehrreich und bin sehr, sehr gespannt, wie wir da in der nächsten Folge anknüpfen können mit dem Menschen, den wir alle kennen. Keiner schätzt ihn. Wenige schätzen ihn, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, lieber Daniel.
Ja, jetzt.
Ich rede nicht von dir. Nein. Natürlich nicht. Daniel, ich freue mich. Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.